El grupo Buena Fe para comenzar Radioactivos del día de hoy haciendo el tema Música Vital, un tema que es un deseo musical de una persona que pertenece a nuestra familia radial Reina, así que ahí bueno, ahí lo pidió y ahí lo pasamos. Und wie bereits vorhin am Anfang der Sendung erwähnt, widmen wir uns in der nächsten Stunde dem karibischen Staat Kuba. Kuba, das lateinamerikanische Land, das seit 63 Jahren ihren eigenen Weg geschlagen hat, das Land mit der höchsten Alphabetisierungsrate und trotz allen Mängeln eine der tiefsten Kindersterblichkeitsraten der Welt, etwas, das wir uns als Lateinamerikaner immer von unserer Politik wünschen, also mindestens in Lateinamerika, wofür macht man sonst Politik, wenn nicht für das. Aber gut, das ist subjektiv, das ist meine Meinung, ist keine Information. Ihre Ärzte gehen um die Welt und leisten medizinische Dienste überall und zwar ohne Rücksicht auf Ideologien. So haben zum Beispiel kubanische Ärzte in Bolivien eine Augenoperation ausgerechnet beim ehemaligen Soldat durchgeführt, der 1967 Ernesto Che Guevara erschossen hat. Kuba, ein Land mit den unzähligen Widersprüchen und durchaus vielen Kritikpunkten oder Fällen. Aber ja, auf diese Fehler und Widersprüche konzentrieren sich die Mainstream-Medien schon seit Jahren und zwar rabiat und leidenschaftlich. Deshalb werden wir in der nächsten Stunde versuchen, Kuba aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Hoffentlich gelingt es uns. Der Anlass ist die gestrige Session vom Nationalrat, wo sich mit Kuba beschäftigt hat. Und deshalb haben wir einen Gast, ich weiß nicht, eine Gästin, ich weiß nicht, wie man es sagt, genau, hier im Studio. Nathalie Benelli ist Vertreterin der Vereinigung Schweiz-Kuba. Die Organisation engagiert sich für das lateinamerikanische Land in diverser Formen. Auf das werden wir später eingehen. Als erstes würde ich gerne Sie begrüßen, Nathalie Benelli. Danke, sind Sie hier im Studio bei uns in Radioaktivos. Herzlich willkommen.
Dankeschön für die Einladung. Schön, dass wir Vereinigung Schweiz-Kuba heute hier darf, wie du gesagt hast, ein kleiner anderen Blick auf Kuba werfen.
Darf ich dich stützen?
Ja, auf jeden Fall.
Du besuchst heute das Studio im Radio Rabe anlässlich der Behandlung eines Postulats durch den Nationalrat in der gestrigen Tagung der diesjährigen Frühsession. Ein Postulat, das aus dem ein klarer Statement vom Bundesrat entstehen soll gegenüber den in Bezug auf die US-Blockade, welche momentan und wie bereits gesagt seit 60 Jahren für Kuba gilt. Das Postulat wurde gestern angenommen, gratuliere, das ist erfreulich. Und was das genau bedeutet, würde ich gerne fragen, aber schon mal einführen, was mich interessieren würde und ich denke, das dürfte auch unsere Hörerinnen und Hörer interessieren, ist, was ist dieses Embargo? Was ist diese Blockade der USA gegen Kuba? Was bedeutet es? Seit wann gibt es? Was hat es alles in diesen 60 Jahren erlebt und wie ist es heute mit dieser Wirtschaftssanktion gegen Kuba von den USA?
Mhm. Ja, ich muss vielleicht ein bisschen ausholen. Du hast es selber erwähnt, seit 60 Jahren ist Kuba mit der Handels-, Finanz- und Wirtschaftsblockade beleidigt von den USA. Es ist die längste Blockade, die je gegen ein Land verhängt worden ist. Auslöser war, dass 1959 Kuba ja seine Unabhängigkeit erreicht hat vom US-Kolonialismus. Das hat die damalige US-Regierung nicht gutiert und hat relativ umgehend mal ein Exportverbot erlassen für Kuba. Das heisst, es ist US-Unternehmen verboten worden, Waren auf Kuba zu liefern. Das Ziel von dem Embargo, von dieser Blockade, ich kann vielleicht nachher noch den Geschwing auf einen Unterschied eingehen. Das Ziel ist in einem Memorandum von der US-Regierung festgehalten worden, am 6. April 1960. Und zwar heisst es dort explizit, dass es darum geht, Hunger und Verzweiflung über die Bevölkerung zu bringen und so die Bevölkerung dazu zu bringen, sie gegen die neue, die revolutionäre Regierung aufzulehnen. Also es geht wirklich um eine Politik vom Aushungern. Wie soll das passieren? Also, du hast es erwähnt, 1960 war der erste Schritt gewesen, das Exportverbot. Seither ist das Embargo, das sind die Sanktionen, ständig verschärft worden. Es geht unter anderem darum, Kuba den Zugang zu den internationalen Märkten zu verweigern. Und zwar geht es um Güter, aber auch um Geld. Also zum Beispiel der Zugang zum US-Dollar, wo die relevante Währung ist, immer noch bei uns im internationalen Markt. Kuba hat aber auch kaum mehr Zugang zum internationalen Finanzsystem. Und was das heisst, ist, dass es sehr schwierig ist, überhaupt einzukaufen, wenn man kein Geld kann überweisen, also wenn man nicht zahlen kann, das, was man einkaufen will. Und vielleicht ist auch ein SWIFT-System ein Begriff, wenn wir über Amazon, sage ich jetzt mal, im Ausland etwas bestellen und nachher das zahlen mit einer Banküberweisung, dann müssen wir den SWIFT-Code angeben. Der SWIFT-Code wird von den USA kontrolliert und Kuba hat keinen Zugang zu diesem SWIFT-System. Also sehr schwierig, überhaupt etwas zu zahlen, wenn man mal etwas bestellen könnte. Es ist so, dass auch Güter nicht an Kuba dürfen verkauft werden, die einen 10%igen Anteil an US-Material oder Technologie hat. Das heisst, es ist auch relativ schwierig, Gerätschaften, zum Beispiel für die Landwirtschaft, einzukaufen. Und ganz konkret wirkt sich das so aus, als wenn man mal einen Traktor hat, als es aber relativ schwierig ist, Ersatzteile für den zu finden. Das heisst, das ist auch der Grund für die, die schon mal zu Kuba waren, warum es dort aus unserer Sicht die tollen, alten US-amerikanische Autos an einem Ort herumstehen. Das ist für uns romantisch und schön, hat aber vor allem etwas damit zu tun, dass sie immer noch die Auto vor der Zeit von der Revolution, weil es einfach sehr schwierig ist, an neue herzukommen. Auch ein Beispiel, wie die Blockade durchgeführt wird, ist, als 1992 ist ein Gesetz eingeführt worden in den USA, der Torricelli Act, der bestimmt zum Beispiel, dass ein Containerschiff mit Waren, das in Kuba anlegt, in einem Hafen anlegt, nachher für 6 Monate nicht in einem US-Hafen darf anlegen. Das heisst, es ist eine massive Einschränkung natürlich für ein Containerschiff, das, sage ich jetzt mal, zum Beispiel auf dem Weg in die USA noch in einem kubanischen Hafen will, Waren löschen. Was jetzt im Zusammenhang mit dem Postulat, wo gestern im Nationalrat behandelt worden ist, vielleicht relevant ist, auch ist 1996 eines vom damaligen Präsident Bill Clinton unterschriebene Gesetz, der Helms-Burton Act, wo bestimmt, dass die ganze Gesetzgebung, die die Blockade ausmacht, eben auch für Drittstaaten gilt. Das heisst, nicht nur für Unternehmen in den USA selber, sondern eben auch für Unternehmen in anderen Ländern. Die können gestraft werden, mit Bussen belegt werden, wenn sie mit Kuba Handel treiben. Darum reden wir auch von einer Blockade, weil es eben nicht nur darum geht, dass ein einziges Land, die USA, wo die Gesetze erlassen haben, in den Beziehungen mit Kuba die Beschränkungen auferlegt, sondern es ist eine Blockade in dem Sinn, dass es wirklich alle Länder in dem Trag hindert zu werden, mit Kuba Handel zu treiben. Die Blockade ist völkerrechtswidrig, also die widerspricht, die verletzt die UN-Charta und wir reden auch von einseitigen Zwangsmassnahmen. Die verursachen, auf der einen Seite, wie gesagt, ist es schwierig, überhaupt einzukaufen auf den internationalen Markt. Auf der anderen Seite führt das zu einer wahnsinnigen Erhöhung der Kosten. Also wenn man Waren kaufen in Kuba, wenn die kubanische Regierung zum Beispiel bestimmte Lebensmittel für die Bevölkerung einkaufen will, dann kann sie das nicht in den USA machen, wo eigentlich nebenan wäre, ist das Nachbarland, sondern sie muss zum Beispiel den Reis vielleicht aus China importieren, was viel teurer ist, die Transportwege sind viel höher. Es ist auch so, dass gewisse Unternehmen durchaus bereit sind, mit Kubahandel zu treiben, aber entsprechend viel höhere Preise für ihre Waren verlangen, weil sie eben das Risiko müssen abdecken, dass sie dann nachher allenfalls von den USA gebüsst werden. Ich kann vielleicht den Umfang von diesen Kosten kurz beziffern. Es ist so, dass die kubanische, das kubanische Außenministerium jeweils im Herbst durchgeben, wie viel die Blockade an Kosten, zusätzlichen Kosten verursacht. Zwischen April 2019 und März 2020 geht man von einem Verlust von rund 5,5 Milliarden US-Dollar aus. Allein im Gesundheitswesen sind es 160 Millionen US-Dollar. Also das sind eigentlich die Kosten, die Kuba hat, weil es durch die Handelsblockade sehr schwierig ist, überhaupt an Waren zu kommen.
Nathalie, du hast schon ein paar Stichwörter erwähnt, die mich interessieren. Du hast Gesundheitswesen und Alimenten. Ersatzteile, das ist wahrscheinlich wirkt sich schlussendlich auch in allen Bereichen der Wirtschaft. Aber hast du Erfahrung, weißt du, oder gibt es auch Zahlen, wie sich das auf dem Tisch der Kubanerinnen, der Kubaner am Schluss oder im Alltag wirkt? Oder wenn sie zum Beispiel in ein Spital gehen und dann gibt es die Insumen, also die Gegenstände nicht? Oder wie, weil ich kann mir auch vorstellen, dass das auch schlussendlich richtig zu einer Alltagssituation wird, nicht nur für die Person, die vielleicht Industrie betreibt, sondern für den Kubaner, für die Kubanerin, die ja, ihren Brot kaufen müssen. Wie wirkt sich das?
Mhm. Ja, es ist so, dass die Blockade natürlich den Alltag der Kubaner und Kubanerinnen massiv negativ beeinflusst. Also es gibt als ganz konkretes Beispiel so, dass nicht unbedingt alle Waren immer vorhanden sind, also auch Waren vom täglichen Gebrauch. Es kann sein, dass es mal keine Seife gibt, weil man halt keine Seife hat können irgendwo einkaufen. Also das sind so die alltäglichen Sachen. Ich muss aber vielleicht auf der anderen Seite sagen, dass die kubanische Regierung wirklich den Fokus darauf legt, dass für die ganze Bevölkerung die Grundbedürfnisse befriedigt sein. Das heisst, es gibt subventionierte Lebensmittel, die sicherstellen, dass alle Kubaner und Kubanerinnen genug zu essen haben. Also es muss niemand hungern in Kuba. Es ist so, du hast das Gesundheitswesen angesprochen, das ist effektiv eine sehr grosse Herausforderung. Man muss sich vorstellen, bei uns in der Schweiz, all die Geräte, die man sieht, wenn man ins Spital reinkommt, das ist für Kuba alles andere als selbstverständlich, dass es überhaupt zu diesen Geräten kommt. Und es ist nicht einmal in erster Linie eine Geldfrage, sondern wie gesagt, es ist wirklich die Frage, wo kann man die Geräte überhaupt kaufen, wer verkauft uns die Geräte. Medikamentenmangel aus dem gleichen Grund ist auch ein Thema. Trotzdem, oder gerade wegen dem vielleicht, hat Kuba aus eigener Kraft eine eigene Pharmaindustrie aufgebaut, die sehr erfolgreich ist, die wissenschaftlich auf einem Niveau ist, wo man sich, ich sage jetzt aus der Sicht von der Schweiz, die ein Reichsland ist, eigentlich fast nicht kann vorstellen kann, dass man mit relativ wenig Mitteln Top-Medikamente kann produzieren. Es ist so, dass Kuba zum Beispiel ein Medikament produziert hat, das bei Diabetes-Patienten verhindert, die Amputierung von Gliedmassen kann verhindern. Das ist ein Medikament, das quasi Zellen, die vom Absterben bedroht sind, wieder auffrischen. Das Diabetes-Medikament ist aufgrund von der US-Blockade, und das ist so ein bisschen, fast ein bisschen eine Ironie von dieser Geschichte, in den USA nicht erhältlich. Also US-Patienten, Diabetes-Patienten haben keinen Zugang zu diesem Medikament, obwohl das eigentlich Diabetes ist in den USA eine sehr weit verbreitete Krankheit, weil es dort sehr viele Armutsbetroffene gibt. Das einfach als ein Beispiel. Also man muss sagen, dass Kuba angesichts von all den Schwierigkeiten, die es hat, auf sehr, ich würde sagen, außerordentlich bewundernswerte Weise es geschafft hat, ein Gesundheitssystem aufzubauen, ein Bildungssystem aufzubauen, Nahrungsmittel der Bevölkerung in ausreichendem Mass zur Verfügung zu stellen, wo man sich eigentlich bei uns gar nicht vorstellen kann, dass das geht, fast ohne Geld.
Nos dice Natalie Benelli de la Asociación Suiza Cuba diferentes aspectos de respecto a lo que significa el embargo económico, el bloqueo, el famoso bloqueo que ya lleva 60 años funcionando por parte de Estados Unidos hacia Cuba, con influencias también hacia otros países en forma de sanciones, aquellos países que quieran tener algún tipo de relación comercial con Cuba y el efecto, el impacto que eso tiene en la sociedad, en el día a día de las cubanas y de los cubanos. Wir sind mit Natalie Benelli von der Vereinigung Schweiz-Kuba hier in Radioaktivos am Reden. Anlass dieses Besuches hier im Studio ist, dass sich gestern der Nationalrat mit der Situation rund um diese Wirtschaftsblockade der USA gegen Kuba beschäftigt hat. Gestern hat der Nationalrat darüber abgestimmt. Am Anfang wollte ich ein paar Aspekte von dieser Wirtschaftsblockade hören und anschließend nach einem Musikstück würde ich vorschlagen, wir konzentrieren uns auf die gestrige Session vom Nationalrat und um dieses Postulat, das gestern behandelt wurde. Ahora un poco de música, naturalmente de Cuba. Vamos a escuchar a la hija de uno de los grandes trovadores de la nueva trova cubana, de Pablo Milanés. En este caso, Aide Milanés haciendo sí, lo que se podría decir, un hit, Yolanda.
Esto no puede ser no más que una canción. Quisiera fuera una declaración de amor, romántica, sin reparar en formas tales que pongan freno a lo que siento ahora a raudales. Te amo. Si me faltaras, no voy a morirme. Si he de morir, quiero que sea contigo. Mi soledad se siente acompañada, por eso a veces sé que necesito tu mano, tu mano, eternamente tu mano. Cierto, este temor de hallarme descubierto, tú me desnudas. de razones. Me abres el pecho siempre que me colmas de amores, de amores. Eternamente de amores. Si alguna vez me siento derrotado, renuncio a ver el sol cada mañana, rezando el credo que me has enseñado. Miro tu cara y digo en la ventana, Yolanda, Yolanda. Eternamente, Yolanda, Yolanda, eternamente, Yolanda, eternamente, Yolanda.
Qué belleza este tema de Aide Milanés. Yolanda, yo la conocía por Pablo Milanés o por Silvio Rodríguez, no me acuerdo. Un tema muy, muy lindo que me hace también acordar, como siempre yo recuerdo, a mi primera novia que siempre tenía algo mejor que hacer que charlar conmigo y me contaba, por ejemplo, escuchaba a Yolanda y me decía que ella era Yolanda y no me daba a mí ni cinco de atención. Bueno, pero así escuché, así aprendí a escuchar también esta música tan linda de estos trovadores y trovadoras cubanas. Wir können zurück zum lassen ein bisschen so der Smalltalk, Anekdoten und können zurück zu unserer Gast, Gästin, ¿cómo se sabe?
Gast gibt's nicht im...
Gut, sage Gast, ungerne, aber ja. Kehren wir zurück zum Thema der gestrigen Session des Nationalrates. Der Nationalrat hat gestern das Postulat Nummer 204332 behandelt. Über diese Zahlen, ja, weiß nicht unbedingt, was es bedeutet. Aber mich interessiert vor allem, was es beinhaltet. Es ist ein Postulat, das mehr Engagement oder eine klare Stellungnahme vom Bundesrat fordert. Notabene, der Bundesrat hat als Empfehlung gegeben, das Postulat abzulehnen. Trotzdem wurde es angenommen. Und mich interessiert von dir, Nathalie, was es genau bedeutet, was beinhaltet dieses Postulat und ja, wie verbindlich das ist.
Mhm. Ja, also der Ausgangspunkt von dem Postulat ist eine Petition gewesen, eine Online-Petition, wo wir von der Vereinigung Schweiz-Kuba mit einer anderen Soli-Organisation, Medikuba Schweiz, 2019 lanciert haben. Mit dem Auftrag oder mit der Bitte damals noch an Bundesrat, soll sich aktiv dafür einsetzen, dass die Blockade aufgehoben wird. Und so ein bisschen spezifischer im Zusammenhang mit der Schweiz ist es vor allem darum gegangen, die sogenannte extraterritoriale Anwendung von dieser Blockade aufzuheben. Ich muss das vielleicht geschwind erklären. Es ist so, dass ich habe das gesagt, das Sanktionsregime eben eine Blockade ist. Das heisst, dass auch Drittstaaten betroffen sind, konkret. Auch in der Schweiz spürt man die Auswirkungen. Und zwar konkret ist es so, dass immer mehr Banken in der Schweiz sich weigern, Geldsendungen nach Kuba auszuführen. Und die Grossbanken, die zwei Grossbanken, machen das schon seit längeren Jahren nicht mehr. 2019 ist dann plötzlich auch PostFinance mehr oder weniger über Nacht, hat sich geweigert, Geldsendungen nach Kuba zu überweisen. Immer mehr andere Banken sind dazu gekommen und es ist sogar so jetzt, dass es Banken gibt, die sich weigern, innerhalb der Schweiz, also von einem Schweizer Bankkonto auf ein anderes Schweizer Bankkonto, Geld zu überweisen, wenn im Betreff, im Vermerk, das Wort Kuba steht. Wir haben das getestet mit einer kleinen Aktion an zwei Tagen, im Dezember und im Januar, wo wir uns von der Vereinigung und im Bekanntenkreis ganz kleine Beträge hin und her gesendet haben, also verschickt haben, versucht haben. Und es ist so, dass namentlich eine Bank also wirklich sich weigert, 5 Franken von einem Bankkonto anzunehmen oder zu schicken, an ein anderes Konto in der Schweiz zu schicken, wenn im Vermerk Kuba steht. Das hat relativ grosse Auswirkungen. Einerseits auf unsere Solidaritätsarbeit. Wir unterstützen Projekte in Kuba, wo unter anderem auch darum geht, Spenden nach Kuba zu schicken, zum Beispiel um den Wiederaufbau zu unterstützen von der Infrastruktur nach dem Durchzug von Hurricanes. Das wird jetzt mit der Verweigerung der Banken wirklich so gut wie unmöglich. Also wir wissen schier nicht mehr, wie wir das Geld sollen an Zielort bringen. Es ist aber auch so, dass die kubanische Gemeinschaft in der Schweiz durch das massive Schwierigkeiten hat, Geldsendungen nach Kuba an die Familie und an Freunde zu schicken. Es ist auch so, dass jetzt im Rahmen von der Corona-Pandemie zum Beispiel 2 Medizinfirmen in der Schweiz, die von einer US-Firma aufgekauft worden sind, sich geweigert haben, Beatmungsgeräte nach Kuba zu liefern, weil sie eben vom US-Besitzer die Order bekommen haben, die Handelsbeziehungen mit Kuba abzubrechen. Und an dem sieht man auch ein bisschen, es geht jetzt um den medizinischen Bereich, wie also wirklich dass die Blockade, ich sage jetzt Menschenleben, aufs Spiel setzt. Also bei den Beatmungsgeräten, ich glaube, das haben alle, die einigermaßen Medien konsumieren, bei diesen Beatmungsgeräten sind ein wichtiges Instrument. Für Covid-Patienten. Also, jetzt aber zurück zum Postulat. Wie gesagt, wir haben die Petition lanciert. Die haben wir dann eingereicht am 10. Dezember 2019, Internationalen Tag der Menschenrechte, bei der Bundeskanzlei eingereicht. Und die Petition ist von der Außenpolitischen Kommission vom Nationalrat letzten November tatsächlich angenommen worden, mit 13 zu 12 Stimmen. Schon das war für uns eigentlich eine sehr positive Überraschung gewesen. Wir haben nicht unbedingt mit dem gerechnet. Und gestern ist das Postulat im Nationalrat behandelt worden. Inhaltlich geht es ganz konkret darum, dass das Postulat vom Bundesrat verlangt, dass er in der UNO, in den UNO-Gremien sich aktiv dafür einsetzt, dass die Blockade von den USA beendet wird. Das heisst, es geht eigentlich darum, den Druck auf die US-Regierung zu erhöhen, dass die Blockade sofort beendet wird. Der zweite Punkt ist jetzt aus der Sicht der Schweiz so, dass der Bundesrat aufgefordert wird, Instrumente zu prüfen, damit der Handel mit Kuba und Investitionen in Kuba aus der Schweiz wieder möglich wären. Ganz konkret werden genannt im Postulat PostFinance als aktueller Stand immer noch öffentlich-rechtliche oder beziehungsweise mehrheitlich im Besitz von der Schweiz und Nationalbank. Was die Konsequenzen von dieser Annahme? Wie gesagt, das Postulat ist mit 98 Ja-Stimmen zu 89 Nein-Stimmen angenommen worden. Auch das für die Solidaritätsbewegung mit Kuba ein schöner Erfolg, ein grosser Erfolg. Wir haben nicht unbedingt mit dem dürfen rechnen, sind jetzt aber umso glücklicher, dass es geklappt hat. Es ist effektiv so, dass das Postulat Konsequenzen hat, ganz konkrete, weil es geht um einen verbindlichen Auftrag an Bundesrat. Das heisst, der Bundesrat hat jetzt 2 Jahre Zeit, um aufzuzeigen, wie er mit Blick auf die neue US-Regierung einen Beitrag leisten will, damit die Bevölkerung von Kuba von dem von den jahrzehntelangen, also 60 Jahre, dauernden Fesseln von dieser Wirtschaftsblockade befreit kann werden. Es ist so, dass der Bundesrat muss, quasi Rechenschaft darüber ablegen, also er muss einen Bericht erstatten darüber, wie er gedenkt, Forderungen in diesem Postulat umzusetzen.
Könnte das kurz- oder mittelfristig, du hast 2 Jahre erwähnt, Auswirkungen haben auf die Schweiz intern haben, also bei der UNO, ist das klar, notabene die Schweiz, glaube ich, stimmt jeweils gegen das Embargo, ne, oh, schon.
Ja.
Aber das machen die meisten Länder, außer Israel normalerweise oder irgendwelche temporäre US-Verbündeten. Aber auch auf die Schweiz intern zum Beispiel die Sache mit den Banken und mit dem Versand von Geld. Könnte man eine Prognose machen oder wird erwartet, dass es mittelfristig konkrete Auswirkungen gibt? Ich rede jetzt, du hast Stichwort kubanische Gemeinschaft in der Schweiz erwähnt. Und für sie ist das so eine Alltagssituation. Könnte bald oder... bald etwas besser werden?
Ich finde es echt schwierig, eine Prognose zu machen. Ich denke, man darf verhalten optimistisch sein. Also es ist so, der Bundesrat muss sich überlegen, wie er es möglich machen kann, mit welchen Instrumenten, dass er es möglich machen kann, als man eben wieder Handel treiben kann, als man Investitionen machen kann. In Kuba, das ist mal der grössere Rahmen von den Wirtschaftsbeziehungen, Handelsbeziehungen. Im Kleinen, sage ich jetzt aus der Sicht von uns als Einzelpersonen, oder auch als Organisationen, die Geld überschicken wollen, ist es so, dass der Bundesrat jetzt den Auftrag hat, Mittel und Wege zu prüfen, um das möglich zu machen.
Gibt es die Mittel, wenn ich denke zum Beispiel an eine schweizerische Nationalbank, hat so einen ziemlich hohen Grad an Autarkie, an Autonomie. Was kann man auf das Finanzsystem bewirken?
Ja, es ist halt so, dass Nationalbank in der Schweiz eigentlich in dem Sinne kenne ich, wie soll ich sagen, man hat kein Konto bei der Nationalbank, oder? Also, der Nationalbank, ihre Aufgabe ist Währungspolitik in erster Linie. Ja. Wir werden es sehen. Es ist natürlich so, dass die Banken, und das ist auch eins der Argumente vom Bundesrat, also der Bundesrat, der ja, wie du das gesagt hast, das Postulat zur Ablehnung empfohlen hat, ein Argument ist, es gibt ein Bankengesetz, das schreibt den Banken vor, dass sie ihre Geschäfte so müssen tätigen, dass sie möglichst wenig Geschäftsrisiken eingehen. Das heisst, wir können natürlich argumentieren, ja, wenn jetzt
das
Banken...
Risiko ist null.
Genau. Das Problem ist eben, dass die Banken mit Bussen bestraft werden von der US-Behörde. Also die Grossbanken sind schon mit wirklich Bussen in Millionenhöhe bestraft werden von den US-Behörden. Und der Grund, warum sie überhaupt das Interesse haben, diese Bussen zu zahlen, ist, als wenn sie es nicht machen, dass sie theoretisch riskieren, eben von den Geschäften mit den USA ausgeschlossen werden. Das ist eigentlich der Erpressungsmechanismus, der dahinter steckt. Wie das Postulat konkret umgesetzt wird vom Bundesrat, das finde ich schwierig, etwas darüber zu sagen. Ich denke, aus unserer Sicht ist es schon mal sehr, sehr wichtig, dass jetzt überhaupt ein konkreter Auftrag an Bundesrat geht. Und wir als Solidaritätsbewegung fordern natürlich den Bundesrat auf, jetzt möglichst rasch und konkret zu handeln. Weil es, wie gesagt, es geht um Menschenleben. Kuba hat 11,5 Millionen Einwohner und Einwohnerinnen. Und die leiden tagtäglich unter dieser Blockade. Es ist auch so, wie du das korrekt gesagt hast, als jedes Jahr tut die UNO-Vollversammlung in New York über eine Resolution abstimmen, die Kuba einreicht. Und zwar fordert die Resolution die sofortige Aufhebung von dieser Blockade. Es ist auch so, dass seit Jahren eigentlich der massiv Grossteil von allen 193 UNO-Mitgliedstaaten der Resolution zustimmen. In der letzten Abstimmung ist es, glaube ich, 187 Ja gegen 3 Nein und 2 Enthaltungen. Also das sind die Kräfteverhältnisse. Das Problem an diesen Resolutionen in der UNO von der UNO-Vollversammlung ist, dass sie rechtlich nicht verbindlich sind. Das heisst, sie können nicht durchgesetzt werden. Und ich denke, darum ist es umso wichtiger, dass man wirklich als international ein Druck aufgebaut wird auf die US-Regierung.
Gut, dann setzen wir uns die Aufgabe, uns wieder mal zu treffen, mindestens in 2 Jahren. Und wir werden quasi ein Audit darüber machen, was erreicht worden ist, was, ob der Bundesrat seine Aufgaben wahrgenommen hat. Wir sind hier im Studio 1 mit Nathalie Benelli von der Vereinigung Schweiz-Kuba. Sie hat vorhin von dieser Bestimmung, die gestern vom Nationalrat erlassen worden ist, gegenüber dem Bundesrat, dass der Bundesrat etwas unternimmt und diese extraterritoriale Seite von der US-Blockade gegen Kuba etwas zu unternehmen. Quisiera proponer retomar un poco el tema, un poquito de música para después seguir hablando en los últimos minutos en Radioactivos con Nathalie, pero ahora un poco de música también para relajar y para también mostrar schöne Seiten vom Kuba, die vom Kuba selber. Ich möchte, das liegt mir wirklich am Herzen, ein Stück Latin Jazz bringen, und zwar vom Trompetist Jacek Manzano, der gerade oder ungefähr von einem Jahr, als noch Corona das zugelassen hat, gerade ungefähr Februar, März letztes Jahres, war dieser virtuosen Trompetist hier im Saal vom Radio Rabe und hat ein Konzert für einen vollen Saal gegeben, hat uns mit dieser exquisiten Musik beglückt und auch mit seiner Person. Wir haben mit ihm reden können. Jacek Manzano, ein Trompetist, der hat einiges mit der Schweiz zu tun. Er hat Familie in der Schweiz. Ich grüße auch herzlich den Geiser Manzano, auch ein langjähriger Kollege. Und jetzt zurück zum Jacek Manzano mit seiner unglaublichen Trompete. Erinnern wir uns an diesen wunderschönen Konzert, das er vor einem Jahr hier im Saal vom Radio Rabe gegeben hat. Wir hören das Stück Apneos, ist aus der Platte mit dem gleichen Namen Apneos, und bleibe dran. Seguimos hablando con Nathalie Benelli de la Asociación Suiza-Cuba en pocos minutos, y vamos a hablar un poco concretamente de su organización, de la organización que ella representa. Radioactivos, Radio Rabe, Fundo en 5,6, quédense hasta las 8 de la noche, los estamos acompañando desde el Estudio 1. Ahora sí, Jacek Manzano con un tema de su propia autoría, Apneos. Jacek Manzano, este trompetista virtuosísimo, preciosa persona que nos deleitó hace un año aquí en Berna con un par de conciertos que nos dieron mucha alegría. Una persona muy cálida y bueno, su música, su gran Latin jazz y todo su repertorio tan diverso, no hace falta mencionar nada más. Tengo que igual ser un poco maleducado e interrumpir su tema para seguir charlando con Natalie Penelli von der Vereinigung Schweiz-Kuba. Wir haben nur wenige Minuten bis zum Ende der Sendung. Und bevor wir abschließen, oder zum Abschließen besser gesagt, würde ich gerne von ihr wissen, was die Vereinigung Schweiz-Kuba alles macht, in welchen Formen unterstützt sie die Sache mit Kuba und ja, was sind sonst mit Blick auf die nächsten Zeiten die Arbeiten der Organisation? Mhm.
Ja, die Vereinigung Schweiz-Kuba, also eines unserer Ziele ist wirklich, dass wir hier in der Schweiz über die Realität von Kuba berichten und entgegenwirken dem, was wir als ich sage jetzt mal Desinformation zu Kuba betrachten. Es ist so, dass die Medien, die grossen Medien bei uns, wenn sie über Kuba berichten, meistens sehr gezielt die negativen Schlagzeilen hervorheben. Es wird selten über all die unserer Meinung nach grossartigen Errungenschaften von Kuba berichtet. Ich erwähne es noch einmal, zum Beispiel ein kostenloses Gesundheitssystem. Also kann man sich bei uns nicht vorstellen, dass wir einfach zum Arzt gehen können und nichts dafür zahlen müssen, inklusive Zahnarzt. Das sind meistens die ganz grossen Rechnungen. Für den Zahnarzt gibt es in Kuba keine Rechnung. Das Gleiche zum Bildungssystem, kostenloses Bildungssystem von der Primarschule bis zu der Universität. Das nur ein paar Beispiele. Wie gesagt, uns geht es darum, einen anderen Blick auf Kuba zu werfen, einen Blick, der aus unserer Sicht der Realität dort näher kommt. Auch über Blockaden, wo wir jetzt seit dem 7. darüber reden, wird in unseren Medien leider kaum berichtet, weil es einfacher ist, sage ich jetzt mal, oder nützlicher, wenn man die schwierige wirtschaftliche Situation in Kuba durch besondere alternative Gesellschaftsform kann zuschreiben, die Kuba gewählt hat. Aus unserer Meinung nach hat aber die Blockade ganz, ganz entscheidenden Einfluss darauf, dass eben die wirtschaftliche Situation so schwierig ist. Ganz aktuell darum die Unblock Cuba-Kampagne, die europaweit läuft. Aktuell bis im Mai. Es ist so, dass die UNO-Abstimmung an der UNO-Vollversammlung, die jährliche, aufgrund von der Corona-Pandemie nicht letzten Herbst stattgefunden hat, sondern voraussichtlich jetzt im Mai soll stattfinden, sofern das die Situation erlaubt. Bis im Mai sind wir aktiv an dieser Unblock Cuba-Kampagne dabei. Und zwar ist es so, dass zwar das Postulat ist gestern zwar angenommen wurde, aber das reicht aus unserer Sicht nicht. Das heisst, wir müssen jetzt ganz aktiv den Bundesrat dazu auffordern, das auch ganz konkret umzusetzen. Das nächste Stichdatum in dieser Kampagne ist der Samstag, 27. März. Dort wird weltweit, auf der ganzen Welt, werden sogenannte Karawanen stattfinden in möglichst vielen Ländern, in möglichst vielen Städten weltweit, auch in der Schweiz. Wir werden versuchen, so Karawanen zu organisieren in Fribourg, Bern, Basel, Zürich, in der Romandie und im Tessin. Es geht also darum, dass man natürlich immer unter Einhaltung von der Covid-19-Massnahmen sogenannte Karawanen bildet, sei das mit dem Velo, sei das zu Fuß, wo man auf die Blockade aufmerksam macht und unsere Regierung konkret auffordert, gegen die Blockade aktiv etwas zu unternehmen. Wir suchen freiwillige Helfer und Helferinnen, die sich an der Organisation und Durchführung von dieser Karawane würden beteiligen. Wie gesagt, Samstag, 27. März, ganz konkret, wir brauchen Leute, die Plakate entwerfen, Flyer entwerfen, Transparent entwerfen umsetzen. Wir brauchen Leute, die den Druck von diesen Materialien spenden können. Also hat jemand einen Drucker daheim, idealerweise einen Farbdrucker, und wäre bereit, den Druck von Flyer oder Plakat zu spenden. Wir brauchen Leute, die uns helfen, andere Leute zu mobilisieren, am Telefon zu machen, aber auch Standaktionen, Tür-zu-Tür-Werbung und so weiter. Unsere Nummer ist 032 517 81 81.
Sorry. Kannst du es wiederholen?
Und noch einmal genau zum Mitschreiben. 032 517 81 81 funktioniert ja auch in 3 Landessprachen. Ja.
Sonst kann man euch auch online oder elektronisch erreichen.
Wir können uns auch elektronisch erreichen. Wir haben einen E-Mail-Account eingerichtet für die Kampagne. Der heisst unblockcuba2021, alles in einem Wort, @gmail.com. unblockcuba2021@gmail.com.
Nathalie, leider sind wir am Ende der Sendung, weil eigentlich zum Besprechen hätten wir schon auch diverse Themen, die habe ich sehr dummerweise am Anfang angekündigt, und wir haben die Zeit leider nicht mehr. Das ist das Negative. Das Positive ist, eventuell magst du wieder mal hier uns ins Studio besuchen und wir reden über die Realität von diesem Land in Lateinamerika, das uns so im Herzen liegt und von dem immer wieder anders oder falsch oder nur rabiat berichtet wird und hat wirklich wunderbare Seiten. Ich danke dir für alle, die Ausführungen, und ja, viel Engagement und viel Kraft wünschen wir euch im Namen von unserem Radiokollektiv.
Herzlichen Dank für die Einladung und sehr gern wieder einmal zu Kuba da.
Und jetzt haben wir eigentlich nicht so viel Zeit, aber ja, wir starten jetzt ein Musikstück zum Abschied, und zwar Maria Victoria Rodriguez Sosa mit Mis Raíces. Das ist Radioaktivos gewesen. Merci fürs Zuhören und bleibt dran auf Radio Bern 95.6. Tschüss zusammen.
En el centro del